Da heute die Umstellung der Sonntagsschulklassen ist, dachte ich auch, dass die Kinder heute im Mittelpunkt sein sollen oder dass es sich irgendwie um das Kind drehen sollte. Und ich bin auf ein Thema gelenkt worden, das ich überschrieben habe mit der Überschrift „Der Wert eines Kindes". Und wenn du selber ein Kind hast oder vielleicht mehrere Kinder hast, dann heißt für dich die Überschrift heute „Der Wert deines Kindes". Und ich möchte das Thema von drei Seiten angehen. Einmal der Wert eines Kindes oder deines Kindes in deinen Augen. Dann der Wert eines Kindes vom biblischen Standpunkt aus. Und letztendlich der Wert deines Kindes in den Augen Gottes. Ein Kind ist ein Geschenk Gottes. Das hört man immer wieder, hier und da wird es gesagt. Aber es ist nicht nur ein Spruch, sondern wir finden es auch im Wort Gottes. Und zwar im 127. Psalm, im 3. Vers. Da heißt es so: „Sie, Kinder, sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk." Und wenn man sich ein Kind wünscht und es vergeht die Zeit und man bekommt kein Kind, dann bekommt man umso mehr gute Ratschläge. Man bekommt gesagt, was man essen soll, was man trinken soll, was für Medikamente man einnehmen soll, wo man hingehen soll, wie man sich behandeln lassen soll. Und das sind alles sehr gute Ratschläge. Aber wir dürfen nicht vergessen, ein Kind ist ein Geschenk Gottes. Und wir können uns ein Kind nicht irgendwie zusammenbasteln oder zusammenbrauen. Letztendlich ist es der Herr, der das Leben gibt und der auch das Kind schenkt. Und wenn Gott nicht gibt, dann ist alles, was wir in menschlicher Art und Weise tun, ist es umsonst. Ein Kind ist ein Geschenk Gottes. Und oftmals wird es von Menschen so gar nicht angesehen. Man möchte gar keine Kinder haben, man will erst Karriere machen, man möchte Geld verdienen, man möchte sich erstmal selbst beweisen, was man kann, man möchte Erfolg haben. Und Kinder, die stören eigentlich nur. Ich habe auch auf der Arbeit eine Kollegin, die 40, 45 Jahre ist, ist auch verheiratet, aber Kinder, die würden nur stören. Man möchte das Leben zu zweit genießen, man möchte Urlaub machen zusammen, man möchte fein essen gehen. Kinder braucht man nicht. Also man misst einem Kind keinen so großen Wert bei. Andere Menschen wieder haben Kinder, 1, 2, 4 oder noch mehr. Aber auch misst man einem Kind nicht den richtigen Wert bei. Man schätzt das Geschenk nicht. Kinder sind ein Unfall, sie sind aus Versehen, sie sind ungewollt, sie sind passiert. Und wie furchtbar ist es, wenn man so etwas hört. Mir tut das immer persönlich sehr weh. Und wie arg ist das erst für ein Kind, zu wissen, ich bin ein Unfall, ich bin passiert, ich bin da, aber ich sollte eigentlich gar nicht da sein. Man wollte mich gar nicht. Zeugt auch nicht gerade von einem hohen Wert eines Kindes. Ein Kind ist ein Geschenk Gottes, das sollten wir nie vergessen. Und selbst wenn in der Welt solche Aussagen getroffen werden, niemals sollte so etwas in der Gemeinde Gottes sein. Wünschenswert wäre es, dass ein jedes einzelne Kind von Gott erbeten ist, dass man im Vorfeld zum Herrn kommt und um ein Kind bittet. Ein Kind, es ist ein Geschenk Gottes. Es sollte kein Unfall sein oder ein Fehler. Und dass das Kind ein Geschenk Gottes ist, das merken manche Eltern gar nicht. Es kam ein Kind nach dem anderen und es lief immer alles gut. Und ganz anders ist es bei Eltern oder bei Ehepaaren, die vielleicht jahrelang warten, die keine Kinder haben, noch keine Kinder haben. Sie wissen den Wert eines Kindes und sie wissen, dass es ein Geschenk Gottes ist. Wie geht man mit einem Geschenk um? Manch einer, der ein Geschenk nicht schätzt. Man hat ja selber nicht dafür bezahlt wenn man ein Geschenk bekommt und man wirft es in die Ecke, man lässt es auf einem Regal verstauben, man schenkt es vielleicht weiter. Also man misst einem Geschenk nicht unbedingt einen Wert bei, es ist einem nicht wertvoll. Ganz anders schon, wenn man sich etwas schon lange gewünscht hat, wenn man lange auf etwas gewartet hat, sich auf etwas gefreut hat, wenn man wusste, man kann es sich irgendwie nicht leisten, aber man hätte es doch so gerne und auf einmal bekommt man es geschenkt. Es ist doch wunderbar, es ist herrlich, was für eine Freude ist das. Oder wenn wir von einem Freund etwas geschenkt bekommen, den wir sehr lieb haben, der uns sehr wert ist. Und es kann nur eine Kleinigkeit sein, aber wir tragen es in Ehren, weil es von jemandem ist, den wir lieben, den wir sehr gern haben, der uns wert ist. Und dieses Geschenk, ein Kind, es ist von Gott. Es ist von Gott persönlich. Welchen Wert hat dieses Geschenk bei uns? Wie gehen wir damit um? Manch ein Mensch, der sehr stolz auf sein Kind ist. Die Kinder, sie müssen funktionieren, so wie wir es haben wollen, wie Maschinen. Sie sollen dies können und dies sollen sie auch können und da sollen sie besser sein wie andere. Und da müssen sie Erfolg haben und wir haben unsere Pläne mit unseren Kindern, was aus unseren Kindern werden soll. Eltern sind stolz, Kinder sollen reden lernen und wenn sie endlich reden können, sollen sie still sein. Sie sollen einen nicht blamieren. Sie sollen so funktionieren, wie wir es erwarten und haben wollen. Hat unser Kind so einen Stellenwert bei uns? Den Stellenwert einer Maschine, eines Gegenstandes, der funktionieren muss, so wie wir es wollen? Vielleicht den Wert eines Tieres, das wir dressiert haben und das jetzt irgendwelche Kunststückchen vorführen muss? Welchen Wert hat ein Kind für dich? Sehen wir das Kind als ein Geschenk Gottes an? Als etwas, das uns unser himmlischer Vater, dem wir dienen, den wir lieben, dem wir nachfolgen, uns gegeben hat? Haben wir uns eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, warum Gott uns ein Kind geschenkt hat? Was der Sinn und der Plan Gottes ist, dass er uns ein Kind gegeben hat? Warum er uns ein Kind geschenkt hat? Ist uns eigentlich klar, was für eine Verantwortung uns Gott mit unserem Kind geschenkt hat oder gegeben hat? Was für eine Verantwortung wir haben vor Gott? In einem Kind wohnt eine lebendige Seele. Eine lebendige Seele, die Gott, der Herr, geschaffen hat. Und für die sind wir verantwortlich. Diese Seele, sie wurde uns anvertraut. Dir als Mutter, dir als Vater hat Gott ein Kind geschenkt, eine Seele, für die du verantwortlich bist, für die du sorgen sollst, die du erziehen sollst, die du zu ihm, zum Herrn führen sollst, wo er doch möchte, dass diese Seele einmal bei ihm ist, bei ihm im Himmel. Er hat die Seele geschaffen und er hat sie so lieb, er möchte sie einmal bei sich haben und er hat sie dir überlassen, dass du ihr hilfst in ihrer Entwicklung, in ihrer geistlichen Entwicklung, dass du sie zum Herrn führst. Der Herr erwünscht sich, dass sich dieses Kind, diese Seele einmal zu ihm wendet, dass es hier auf Erden ihn lieben lernt, dass es ihm dienen möchte einmal, dass es sein Leben ihm weiht, für ihn arbeitet, dass es einmal ganz für ihn da ist und dass es doch einmal auch bei ihm ist. Das ist eine sehr große Verantwortung, die wir haben als Eltern. Mit diesem Geschenk, das uns der Herr überlassen hat, können wir nicht einfach tun und lassen, was wir wollen. Wir sind nicht die Herrscher über die Kinder, sondern wir haben die Verantwortung für ihre Seelen. Und das muss uns bewusst werden, das muss uns bewusst sein. Und wenn wir es bisher nicht so gesehen haben, dann wünschte ich, dass der Herr auch heute unsere Augen dahingehend öffnet. Und der Herr, er stellt hohe Erwartungen an uns. Er hat uns diese Seele überlassen. Und werden wir diesen Anforderungen gerecht, die der Herr an uns stellt? Tun wir das, dass wir die Kinder zum Herrn hin erziehen? Wir wollen uns mal ein paar Gedanken darüber machen. Wenn wir unsere Kinder machen lassen und tun lassen, was sie wollen, wozu sie gerade Lust haben, kann das im Wille Gottes sein? Ist das gut und nützlich für die Seele des Kindes, für die Entwicklung, für die geistliche Entwicklung des Kindes? Oder anderer Gedanke, wenn unser Kind der Herr im Haus ist, dass das Kind bestimmt, was getan wird, dass Mutter und Vater sich danach richten müssen, ist das gut für die Entwicklung des Kindes? Ich meine jetzt nicht, dass das Kind lernt, sich in der Gesellschaft mit allem, was es hat, durchzuboxen, sondern in den Augen Gottes. Ist es wertvoll? Ist es wichtig in den Augen Gottes? Ist es gut, wenn es so ist? Ist es nach dem göttlichen Ratschluss? Andere Seite, wenn wir vielleicht mit Gewalt unsere Kinder unterdrücken, wenn wir sie mit harter Rute führen, wenn unsere Kinder Angst vor uns haben, kann das vielleicht nach dem Willen Gottes sein? Ist das gut für die Seele, wenn sie in Angst aufwächst, wenn sie total eingeschüchtert ist? Andere Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen, die sich nicht um sie kümmern, die Kinder müssen sich gegenseitig erziehen, kann das nach dem Willen Gottes sein? Ist das vielleicht, was Gott möchte? Kann das dazu dienen, dass das Kind näher zu Gott kommt? Und wenn wir sagen, ach, lass doch das Kind tun, lass es doch machen, wie es möchte, lass es doch ausprobieren. Man kann ja nicht alles verbieten. Ist das zum Guten für das Kind? Im Mensch wohnt das Böse, der Mensch ist böse von Anfang an. Und wenn wir ein Kind nicht zum Guten lenken, unser Bestes geben, es zum Guten führen, dann wird es sich zum Bösen wenden. Und das ist Fakt, da brauchen wir uns keine Illusion machen. Es wird immer den Weg Richtung Böse einschlagen, wenn wir nicht auch unseren Teil dazu beitragen, dass es sich zum Guten wendet. Ich denke, wir brauchen für die Kindererziehung viel Weisheit, viel Kraft von Gott und auch viel Gnade. Kindererziehung dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist nicht etwas, was wir mit links machen können, sondern wir haben eine große Verantwortung und es bedarf unserer vollen Aufmerksamkeit und unserer vollen Kraft, unseres vollen Einsatzes. Was müssen unsere Kinder lernen? Was sollten unsere Kinder lernen? Welche Werte sollten wir unseren Kindern beibringen? Das ist doch eine wichtige Frage. Vielleicht die Werte, die im Kindergarten beigebracht werden. Vielleicht die Werte, auf die in der Schule Wert gelegt wird. Ich denke, wenn wir uns darauf verlassen, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Die Seele hat Gott geschaffen. Gott ist derjenige, der das Leben gegeben hat, der die Seele geschaffen hat. Und er hat den Schlüssel dafür. Er hat eine Richtlinie hinterlassen, sein Wort, nach dem wir uns richten sollen. Es ist die Anleitung für diese Seele, auch für unser Kind, für diese unsterbliche Seele, wo er möchte, dass sie einmal bei ihm ist. Und danach sollen wir uns richten. Und wir wollen mal Hebräer aufschlagen, Hebräer 12, und da die Verse 6 bis 11 lesen. Hebräer 12, ab Vers 6. Denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er, und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Wenn ihr die Erziehung ertragt, dann handelt Gott mit euch wie mit Söhnen. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Wenn euch aber die Erziehung fehlt, die alle anderen bekommen haben, dann seid ihr Bastarde und keine Söhne. Wenn wir schon unsere leiblichen Väter als Erzieher hatten und sie respektierten, sollten wir uns dann nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage erzogen nach ihrem Gutdünken, diese aber zum Nutzen, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Alle Erziehung erscheint uns, wenn sie geschieht, nicht als Freude, sondern als Traurigkeit. Später aber gibt sie denen, die dadurch geübt sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Also Paulus nimmt hier ein Bild aus dem Familienleben und wendet es an aufs Geistliche, auf das Verhältnis zwischen Gott, dem Vater und seinen Kindern. Und ich möchte es heute eigentlich genau umgekehrt machen. Ich möchte dieses Bild nehmen zwischen Gott und seinen Kindern und es anwenden auf die Familie, zwischen den Eltern und den Kindern. Was sollen wir denn unseren Kindern beibringen? Wohin sollen wir unsere Kinder erziehen? Dahin, wohin Gott uns als seine Kinder erziehen möchte, dazu sollen wir unsere Kinder erziehen. Das ist eigentlich ganz einfach. Wozu möchte uns der Herr erziehen? Er möchte, dass wir Respekt vor ihm haben als Gott, als heiligen Gott, dass wir ihn lieben, dass wir ihn ehren. Erwarten wir das auch von unseren Kindern, dass sie uns respektieren, dass sie uns lieben, dass sie uns auch ehren, dass sie vielleicht auch andere Menschen respektieren. Der Herr wartet, dass wir ihn lieben. Erwarten wir auch von unseren Kindern, dass sie uns lieben. Der Herr erwartet von uns Glauben und Vertrauen. Können unsere Kinder uns vertrauen? Können sie uns glauben? Der Herr möchte, dass wir uns für ihn einsetzen, dass wir für ihn arbeiten. Ich denke, es schadet nicht, wenn wir auch unseren Kindern Aufgaben geben. Ich spreche nicht von Kinderarbeit, aber wenn kleine Kinder sind, dass man langsam ihnen kleine Aufgaben gibt. Wenn sie wachsen, größere Aufgaben gibt, dass sie darin wachsen, an den Herausforderungen. Es wird den Kindern nicht zum Schaden sein. Der Herr möchte, dass wir liebevoll miteinander umgehen als Geschwister. Erwarten wir das auch von unseren Kindern, dass sie liebevoll sind miteinander, mit anderen Menschen. Der Herr erwartet, dass wir hilfsbereit sind. Lehren wir das unsere Kinder, dass sie hilfsbereit sind, dass sie Menschen in Not helfen, dass sie die Not überhaupt sehen, dass sie ein Auge dafür haben. Der Herr erwartet, dass wir nicht geizig sind. Erwarten wir das auch von unseren Kindern? Ist es uns wichtig? Der Herr erwartet, dass wir auch ordentlich sind und gepflegt sind. Ist es auch uns wichtig, dass unsere Kinder Ordnung halten können? Der Herr möchte, dass wir gastfrei sind, dass wir mit anderen teilen. Lernen wir das unsere Kinder, dass sie teilen lernen? Oder der Herr möchte auch, dass wir freundlich sind. Wie können unsere Kinder mit uns reden als Eltern? Wie können sie reden mit anderen Erwachsenen? Wie können sie reden mit anderen Kindern? Lassen wir da auch manches zu. Der Herr möchte, dass wir Geduld lernen. Lernen wir das auch unsere Kinder, dass sie auch mal warten können, dass sie nicht alles sofort und gleich bekommen, so wie sie es wollen, sondern dass sie auch mal zurück hinten anstehen müssen. Der Herr möchte, dass wir ihn anbeten und dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Ist es uns wichtig, dass unsere Kinder das auch lernen? Dass sie lernen, von klein auf zu beten, dass sie das Wort Gottes kennenlernen, dass sie lernen und beigebracht bekommen, wie Gott ist, wer Gott ist, was der Herr möchte, wie er ist und was er von uns auch als Kinder schon erwartet. Der Herr möchte, dass wir mit allem zu ihm kommen, mit unseren Anliegen, mit unseren Bitten, mit allem, was uns auf dem Herz liegt, dass wir bei ihm Trost holen und Hilfe. Zu wem müssen unsere Kinder kommen, wenn sie Hilfe wollen, wenn sie Trost wollen, wenn sie in den Arm genommen werden wollen? Zu wem müssen unsere Kinder gehen? Sind wir für sie da? Wenn sie Fragen haben, zu wem können unsere Kinder kommen? Nehmen wir uns die Zeit für unsere Kinder, um ihre Fragen zu beantworten, wenn sie etwas nicht verstehen? Erziehung ist nicht einfach. Ich musste auch so die letzten Tage an das oberste Gebot denken. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer ist denn unser Nächster? Ist unser Nächster vielleicht auch unser Kind? Lieben wir unser Kind wie uns selbst? Suchen wir für unser Kind nur das Beste? Was ist überhaupt das Beste für mein Kind? Sind es vielleicht teure Spielsachen? Oder ist das Urlaub oder Ausflüge? Was ist das Beste für unser Kind? Ist das Beste für unser Kind nicht, wenn wir unser Kind zum Herrn hinerziehen, wenn wir ihm Werte beigeben, die auch vor dem Herrn Wert haben, wenn wir es vorbereiten auf die Ewigkeit, dass es doch einmal die Ewigkeit beim Herrn sein möchte? Das ist doch das Ziel auch mit unserem Kind. Und unsere Liebe zum Kind zeigen wir nicht darin, dass uns alles egal ist, sondern wenn wir unser Kind lieben, dann wollen wir das Gute, das im Kind ist, fördern. Und wir wollen das Böse, das im Kind ist, dämpfen. Wir wollen das Kind ermutigen zum Guten. Wir wollen es anspornen. Wir wollen es loben. Und wenn es böse Sachen tut, dann wollen wir es ermahnen. Dann wollen wir auch da tadeln und auch strafen. Und wenn es heutzutage auch nicht gern gesehen und gehört wird, so ist es doch so, dass zur Erziehung auch Strafen gehört. Es gehört auch Tadeln, es gehören Konsequenzen dazu, es gehört Zurechtweisung dazu. Und Gott, er nimmt uns, seine Kinder, in die Schule. Er will uns lernen, er will uns lehren, dass wir doch endlich lernen zu glauben an ihn, dass wir Geduld lernen, dass wir mitleidig werden und andere sehen. Er möchte uns erziehen und die Erziehung ist manchmal so hart, dass es uns wehtut. Auch bei Kindern ist es so, Erziehung ist nicht immer Freude, sondern auch mal Traurigkeit. Aber die Frucht wird aufgehen und es wird zum Guten sein. Und manche Menschen denken, wenn ich mein Kind wirklich liebe, dann muss ich es einfach lassen. Ich darf nicht tadeln, es darf keine Konsequenzen geben. Aber das ist ein Zeichen, dass wir unser Kind nicht lieben. Wir lieben, wenn wir es wirklich lieben, dann ist es nicht egal, ist es uns nicht egal, was aus unserem Kind wird. Ob es sich dann zum Bösen entwickelt oder nicht, sondern wir werden doch allen Ernst daran legen, unser ganzes Herzblut, will ich sagen, hineinlegen, damit unser Kind doch sich zum Guten wendet und dass wir es erziehen, zum Guten hin erziehen, dass wir es verbessern wollen, so viel es in unserer Macht ist. Und der Herr wird auch seinen Segen geben, dass wir es zum Guten anhalten und dass wir nicht zulassen, dass es sich zum Bösen wendet. Dass wir, so wie es uns möglich ist, es doch davor bewahren. Es gehören Konsequenzen dazu, natürlich im rechten Maß und niemals aus Zorn, sondern nur aus Liebe. Wenn wir unser Kind lieben, dann müssen wir es erziehen, auch wenn es uns wehtut. Wie oft tut es uns weh, wenn wir unser Kind strafen, wenn wir es tadeln, dann tut es uns oft selber weh. Aber wisst ihr, dem Herrn tut es auch weh, wenn er uns erzieht, wenn er uns erziehen muss. Er schaut nicht mit Freude zu, wenn wir vielleicht leiden, wenn wir durch manche Prüfung durchgehen müssen, sondern er ist genauso traurig, ihm tut es genauso weh, aber wir sollen es lernen. Und so ist es doch auch wichtig, dass unsere Kinder lernen, dass wir es auch in die rechte Bahn lenken. Und wie oft ist es so, wenn wir größere Kinder sehen, dann fragt man sich manchmal schon, ja, wie sollen diese Kinder einmal dem Herrn dienen? Sie haben nie gelernt zu gehorchen, sie haben nie gelernt, sich zu unterstellen, sie haben nie gelernt, Respekt zu haben vor einem anderen, sie haben nie gelernt, auf etwas mal zu verzichten. Ja, wie sollen diese Kinder einmal dem Herrn dienen? Wie sollen sie sich einmal dem Herrn unterordnen? Wie sollen sie ihm einmal gehorchen? Wie sollen sie einmal tun, was er von ihnen möchte? Vor Gott ist nichts unmöglich, aber dennoch erwartet Gott von uns, dass wir unsere Kinder da auch zu ihm hin erziehen. Unsere Liebe zeigt sich nicht dadurch, dass wir unseren Kindern alles durchlassen, sondern wir wollen ihnen beibringen, besser zu werden. Wir wollen sie zum Herrn hin erziehen. In der Grundschule ist es so, dass uns Kindern oder uns den Kindern wichtige Grundlagen beigebracht werden. Ihnen wird beigebracht zu rechnen, die Zahlen werden ihnen beigebracht, die Buchstaben, schreiben, lesen. Und ohne diese Grundlage können sie nicht in die weiterführende Schule gehen. Es ist unmöglich, weiter auf die Schule zu gehen, ohne diese das Fundament zu haben. Und genauso ist es auch bei uns. Die elterliche Erziehung, sie ist ein Fundament, ein Grund, eine Grundlage, auf die der Herr aufbauen möchte. Wir sollen unsere Kinder zum Herrn hinerziehen und er wird seinen Teil tun. Und genauso, ich dachte, der Lehrer, er kennt sich aus. Er kennt die Buchstaben und er kennt auch die Zahlen und er muss in seiner Kraft auch das den Kindern weitergeben. Und er selber war auch mal in der Schule, er hat das auch mal gelernt. Und wie wichtig ist es für uns als Eltern, dass wir doch selber auch gelernt haben und dass wir das, was wir gelernt haben, das Gute, dass wir es weitergeben unseren Kindern, dass wir auch selber dahinter stehen und uns auch darin auskennen. Möge der Herr doch auch uns in der Erziehung unserer Kinder helfen. Und im Wort Gottes finden wir Bibelstellen, wo gezeigt wird, was für einen Wert manche Kinder auch bei ihren Eltern hatten. Ich möchte nur ein einziges Beispiel lesen aus 1. Samuel 1. Wir haben dieses Wort vor wenigen Wochen vorgelesen bekommen, aber ich möchte es nochmal tun. 1. Samuel 1. Ich denke, wir kennen alle die Geschichte. Ab dem 1. bis zum 11. Vers. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Tufs, ein Ephraimiter. Er hatte zwei Frauen, eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich von seiner Stadt nach Silo hinauf, um vor dem Herrn Zebaoth anzubeten und zu opfern. Dort waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke. Aber Hannah gab er ein doppeltes Stück, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre. Wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, betrübte jene sie. Dann weinte sie und aß nichts. Elkanah aber, ihr Mann, sagte zu ihr: Hannah, warum weinst du und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie war von Herzen betrübt, betete zum Herrn und weinte sehr, gelobte ein Gelübde und sagte: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen, an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf seinen Kopf kommen. Hannah, diese Frau, sie kann einem doch wirklich von Herzen leid tun. Was hat die Frau doch alles durchgemacht? Sie hatte keine Kinder, aber sie war mit einer Frau zusammen, die Kinder hatte, die viele Kinder hatte, Söhne und Töchter heißt es hier. Und die Kinder, sie sind ständig um sie herum gewesen, sind um sie herumgerannt. Sie hat dieses Kinderlachen jeden Tag hören müssen. Sie hat es gehört, sie hat die Kinder spielen sehen, sie hat diese Kinderfreude gesehen, wie diese Frau Kinder hat und wie sie keine Kinder hat. Und wie hat es sie geschmerzt? Und nicht nur das, diese Frau, sie wurde von der anderen auch noch verspottet, sie wurde ausgelacht, sie hat auf sie herabgesehen, und so ging es nicht ein Tag, so ging es nicht eine Woche, so ging es auch nicht ein Jahr, so ging es viele Jahre, sagt uns das Wort Gottes. Viele Jahre hat sie das durchmachen müssen. Und sie liebte ihren Mann und ihr Mann liebte sie, aber das war etwas anderes. Sie wünschte sich ein Kind und sie trug Leid. Wie schwer war das ihr auf dem Herzen, diese Bürde. Und sie kam zu Gott und sie legte ihm diese Bürde vor und sie weinte sehr. Was waren das für Tränen, die sie auch vor dem Herrn ausgeschüttet hat, und sie schüttete dem Herrn ihr Herz aus. Und damals war es für eine Frau besonders schwer, wo doch ein Kind wirklich als sichtbarer Segen Gottes angesehen wurde. Und wer keine Kinder hatte, er wurde verspottet, er wurde verachtet. Und es war schwer damals, aber auch heute ist es schwer. Für manch eine, die sich ein Kind wünscht, und vielleicht schaut man auch auf sie herab, und sie spürt auch diese Last vor Gott und hat dieses Herzeleid. Aber wenn schon im Alten Testament Tränen und Gebet das Herz Gottes bewegen konnten, wie viel mehr im Neuen Bund? Und Hannah machte ein Versprechen, dass ihr Sohn, wenn Gott ihr Gebet erhören sollte, dass sie ihn dem Herrn weihen möchte. Sie wollte ihn dem Herrn geben. Und der Herr erhörte ihr Gebet und schenkte ihr einen Sohn, und sie nannte ihn Samuel. Wir wollen Vers 23 bis 28 lesen. Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr: So tue, wie es dir gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr bestätige, was er geredet hat. So blieb die Frau zu Hause und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf mit 3 Stieren, einem Eva Mehl und einem Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Junge war aber noch jung. Und sie schlachteten einen Stier und brachten den Jungen zu Eli. Und sie sagte, ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Um diesen Jungen bat ich. Nun hat der Herr mir meine Bitte erfüllt, die ich vor ihm erbeten habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn zurück, sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie betete dort den Herrn an. Welchen Wert hat dein Kind in deinen Augen? Wie wertvoll ist dir dieses Geschenk von Gott? Und wir wollen uns mal in diese Lage Hannas versetzen. Du als Vater, du als Mutter, du hast noch kein Kind und du wünschst dir so sehr ein Kind. Viele Jahre lang wünschst du dir ein Kind. Du siehst andere Kinder um dich herum. Und dir liegt es auf dem Herzen, ich hätte doch so gern auch ein Kind. Du wirst von anderen verlacht, andere schauen auf dich herab. Du wirst gedemütigt von anderen und du wünschst dir doch so sehr ein Kind. Ein Geschenk vom Herrn und auf einmal erhört Gott das Gebet und schenkt dir ein Kind, einen Sohn. Wie groß ist die Freude? Lieben wir unsere Kinder? Hannah liebte ihr Kind von ganzem Herzen. Sie hatte so darum gefleht, um dieses Kind. Und als es endlich da war, gab sie es weg. Sie hatte es so lieb, dass sie es zum Herrn brachte. Sie hat es nicht für sich behalten. Ihr Kind, es war 4 oder 5 Jahre alt. Und wie wäre es bei uns, wenn unser Kind 4 oder 5 Jahre ist und wir geben es weg? Und wir können es einmal im Jahr sehen oder zweimal. Wir brauchen unser Kind nicht abgeben, wir können es behalten. Aber wie wert ist unser Kind? Haben wir unser Kind so lieb, dass wir es zum Herrn bringen, dass wir es dem Herrn weihen? Es ist doch so wichtig, dass wir unsere Kinder dem Herrn weihen. Es ist uns wichtig, dass unsere Kinder den Herrn kennenlernen, dass sie die Gottesdienste besuchen, die Bibelstunden, die Kinderstunden, die Jugendstunden, was es auch ist. Es ist uns wichtig, dass unsere Kinder diese Werte vermittelt bekommen, die auch vor Gott Wert haben. Wisst ihr, mir ist es so egal, ob mein Kind einmal Arzt wird oder ob es ein Kfz-Mechaniker wird oder ein Kaufmann oder was auch immer. Mir ist es so egal, ob mein Kind einmal studiert oder nicht. Aber Herr, ich weihe mein Kind dir. Das sollte doch unser Wunsch sein und es ist mein Gebet und mein Flehen für mein Kind. O Herr, arbeite am Herz meines Kindes, dass es dir einmal von ganzem Herzen dienen möchte, dass es dir einmal ganz nachfolgt und dass es doch einmal bei dir ist, da wo auch ich hin möchte, dass wir gemeinsam doch oben sein können, einmal Vater und Sohn sozusagen. Ist es uns wichtig? Wollen wir unsere Kinder dem Herrn weihen? Und wenn uns das auf dem Herzen liegt, wie unwichtig werden manche Dinge, auf die wir schauen, und wie wichtig werden dann wieder andere Dinge, die wir vielleicht bis jetzt gar nicht beachtet haben. Hannah, sie wartete so viele Jahre auf ein Kind. Und als sie es abgeben musste, sie weinte nicht. Sie weinte, als sie das Kind nicht hatte. Aber als sie das Kind abgab, da weinte sie nicht. Sie lobte und pries Gott. Geschwister, was gibt es für eine schöne, eine größere Freude für geistliche Eltern, wenn ihr Kind dem Herrn dient, wenn ihr Kind dem Herrn geweiht ist, es ihm nachfolgt und ihm dient, da tritt doch alles andere in den Hintergrund. Und wenn man sieht, dass all die Anstrengung, all das Gebet, all das Flehen, alle Mühe, alle Not doch Frucht getragen hat und nicht umsonst war, auch wenn wir als Eltern natürlich unsere Fehler und Mängel auch haben, aber dass der Herr gesegnet hat. Welchen Wert hat dein Kind in deinen Augen? Ist doch eine wichtige Frage, aber noch wichtiger ist, welchen Wert hat dein Kind in den Augen Gottes? Und genau dieser Wert, den unser Kind vor Gott hat, genau diesen Wert sollte es auch bei uns haben. Und wir wollen mal Markus aufschlagen, Markus 10 und die Verse 13 bis 16 lesen. Dann brachten sie Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an, dass sie sie brachten. Als es Jesus sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und verwehrt es ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie in den Arm, legte die Hände auf sie und segnete sie. Ein wunderschönes Wort für die Kinder. Jesus war hier umgeben von Menschen. Und wie es immer war, Jesus nutzte jede Möglichkeit, auch das Wort zu verkündigen, die Menschen zu belehren. Und so wird es auch hier gewesen sein, dass er zu den Menschen sprach, zu seinen Jüngern sprach, das Wort Gottes verkündigte. Und dann kamen welche, die ihm Kinder brachten. Und die Jünger, wir lesen hier, sie haben sich geärgert. Jetzt, ausgerechnet jetzt, wo Jesus predigt, jetzt kommen sie mit ihren Kindern, mit solchen Nebensächlichkeiten. Jetzt stören sie. Ist das manchmal heute nicht auch so, dass die Kinder etwas Nebensächliches sind, dass sie unwichtig sind? Wie kann man den Herrn damit stören? Und Jesus, er war so ganz anders. Damals hatte ein Kind keinen hohen Wert, nicht so diesen hohen Wert. Das war für die Männer sowieso eher Nebensache. Es waren die Frauen, die sich darum hauptsächlich gekümmert haben. Ein Mädchen wurde interessant, wenn es ums Heiraten ging, wenn man vielleicht dadurch irgendwelche Vorteile gewinnen konnte. Ein Junge wurde interessant, wenn man ihn langsam zur Arbeit heranziehen konnte. Und Jesus, er war so ganz anders. Er liebte Kinder. Er liebt Kinder. Vielleicht war er gerade dabei, über einen wichtigen Gedanken zu sprechen. Vielleicht war er dabei, den Menschen vom Himmel zu erzählen, von seinem Vater, wie er so ist. Vielleicht war er dabei, von der Gemeinde zu sprechen, dass er vorhatte, seine Gemeinde zu bauen. Vielleicht sprach er von der Endzeit und von den Gefahren, die da sein würden. Vielleicht sprach er darüber, dass man sich vergeben soll. Vielleicht sprach er davon, dass er den Willen seines Vaters erhören möchte, erfüllen möchte, dass er für uns die Sünden ans Kreuz nehmen möchte. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass das, was wir davor lesen, auch zeitlich direkt davor war, dass er Ratschläge gab und sagte, wie es vor Gott recht ist, dass Menschen, die Gott zusammengefügt hat, dass der Mensch das nicht scheiden soll. Es waren wichtige Gedanken, über die der Herr sprach, und er unterbrach diesen Gedanken. Er hörte auf, er machte eine Pause, er unterbrach sich, er hielt inne und er rief die Kinder zu sich. Und er nahm sie in seinen Arm. Und andere Übersetzungen sagen, er herzte sie. Jesus liebt Kinder. Er rief die Kinder zu sich. Sie sind ihm wichtig. Die Seele eines Kindes ist dem Herrn wichtig. Und die Seele eines Kindes ist Gott genauso wichtig wie deine Seele. Vor Gott gibt es keinen Unterschied. Es ist kein Ansehen der Person. Und wenn Gott dich liebt, dann liebt er auch dein Kind. Er liebt deine Seele und er liebt auch die Seele des Kindes. Dein Kind ist ihm genauso wertvoll. Und warum soll er die Predigt an die einen nicht unterbrechen, um die anderen zu vernachlässigen? Sind sie ihm nicht alle wertvoll? Er gibt einem jeden, was er braucht. Er spricht die einen darüber an. Und die Kinder, sie brauchen etwas anderes. Und der Herr sorgt auch für sie. Dem Herrn ist die Seele wichtig. Sollte sie nicht auch uns wichtig sein? Wir sollten auf Kinder nicht herabsehen. Nicht, weil wir älter sind und sie jünger sind. Sie sind so jung, so unerfahren, so dumm. Was soll ein Kind schon sagen? Wie soll es schon gebraucht werden können? Aber wisst ihr, der Herr kann auch Kinder gebrauchen. Wir wollen mal Johannes 6 aufschlagen. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel. Johannes 6, die ersten 14 Verse. Danach fuhr Jesus weg über den See von Galiläa oder Tiberias, und es zog ihm eine große Menschenmenge nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Das Passa, das Fest der Juden, stand kurz bevor. Da hob Jesus seine Augen auf und sah, dass eine große Menschenmenge zu ihm kam, und sagte zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit sie essen können? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste genau, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot ist nicht genug für sie, damit jeder von ihnen ein wenig bekommt. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Es ist ein Junge hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sagte: Lass die Leute sich hinsetzen. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer hin, etwa 5000 an der Zahl. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie denen, die sich hingesetzt hatten, dazu auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brotreste ein, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brotresten, die denen übrig blieben, die gegessen hatten. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ein sehr bekanntes Wort. Wir kennen dieses Wort. Aber mir ist es so zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass hier ein Kind erwähnt wird, ein Junge. Und wenn wir überlegen, dass damals die Menschen mit 16, 17 erwachsen waren, ich weiß nicht, wie alt das Kind war, vielleicht war es 10, vielleicht war es 12, vielleicht war es jünger, und es hatte 5 Brote und 2 Fische dabei. Und dieses dumme Kind, will ich sagen, es scheint der einzigste Mensch gewesen zu sein, der so klug war, Essen mitzunehmen. Und das Unglaubliche ist, dass der Herr dieses Kind gebrauchen konnte. Er konnte diesen Jungen gebrauchen, und er tat ein Wunder, das wir alle kennen. Das alle Menschen kennen, die Speisung der 5000 Frauen und Kinder nicht eingeschlossen. Und wie muss sich dieser Junge in dieser Situation gefühlt haben? Er, auf den vielleicht niemand achtete, er war so klein, wurde gar nicht gesehen, aber er hatte 5 Brote und 2 Fische, und Jesus konnte ihn gebrauchen. Ist das nicht wunderbar? Wie muss er sich gefühlt haben? Auf einmal rief Jesus nach ihm. Nach ihm, dem kleinen Jungen. Jesus nahm von ihm das Brot und die Fische. Das, was er hatte, konnte Jesus nehmen und gebrauchen. Und er gab sie weiter und konnte ein großes Wunder tun. Das Wenige, das er hatte. Und wie wenig haben unsere Kinder, Geschwister, wie wenig, vielleicht nur 5 Brote und 2 Fische, ganz wenig haben sie, aber der Herr kann sie gebrauchen. Haben wir es vielleicht schon erlebt, dass Gott unser Kind gebrauchen konnte für uns, dass wir vielleicht traurig waren, dass wir vielleicht Leid trugen, und auf einmal kam unser Kind und sagte etwas und wir waren getröstet. Der Herr gebrauchte unser Kind, um uns zu trösten. Haben wir es vielleicht schon erlebt, dass wir nicht weiter wussten, dass wir einen Rat gebraucht haben und auf einmal kam unser Kind und tat irgendetwas und auf einmal sahen wir die Lösung. Der Herr gebrauchte unser Kind für uns als Antwort. Sind wir vielleicht durch unser Kind schon mal beschämt worden, dass es uns nicht gut ging, wir krank waren und wir dachten, wir müssen zum Arzt gehen, und auf einmal sagte unser Kind so ganz unschuldig: Ja, warum beten wir nicht zum lieben Gott? Der Herr, er möchte unsere Kinder gebrauchen. Sie haben so wenig Erkenntnis, so wenig Weisheit. Sie haben so wenig, vielleicht 5 Brote und 2 Fische. Aber der Herr kann sie gebrauchen. Er kann das, was sie haben, kann er gebrauchen. Er kann die Schwachen gebrauchen. Und wir lesen seinem Wort: In den Schwachen ist der Herr mächtig, auch in einem Kind. Kann der Herr mächtig sein, auch ein Kind, ein schwaches Kind, kann er gebrauchen. Und gerade in ihrer Unschuld, in ihrer Einfachheit, In ihrer Schlichtheit und Ehrlichkeit sind sie manchmal dem Herrn näher, wie manch ein Erwachsener. Welchen Wert hat dein Kind in deinen Augen? Welchen Wert hat dieses Geschenk Gottes für dich? Erziehst du es zum Herrn, auch wenn es dir wehtut, wenn es dich selber schmerzt und dich manches kostet? Hast du dein Kind dem Herrn geweiht? Bringst du es zum Herrn? Wir können unseren Kindern gute Sachen mitgeben, wertvolle Dinge, aber manche Eltern sind gedankenlos, oberflächlich, töricht und sie geben ihren Kindern böse Dinge mit. Gar nicht aus Absicht, sondern einfach aus Gedankenlosigkeit. Und zu was manche Menschen in der Lage sind, wollen wir in Matthäus 27 lesen. Es ist ein wirklich, ja, krasses Beispiel, will ich sagen, zu was Kinder, Eltern fähig sind. Matthäus 27, Vers 23 bis 25. Der Statthalter sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor der Menschenmenge und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Ich weiß nicht, wenn ich das lese, wie oft ich das lese, mir läuft ein Schauer den Rücken runter. Was haben diese Menschen getan? Sie haben Christus ans Kreuz gebracht. Sie haben es so weit gebracht, bis er am Kreuz hing. Und dann dieser Ausspruch: Sein Blut komme über unsere Kinder. Und das hat sich bewahrheitet bis auf den heutigen Tag. Was hat man seinem Kind angetan? Niemand hat sie gezwungen, so etwas zu sagen. Niemand ist dahinter gestanden und hat gesagt: Ihr müsst das jetzt sagen. Sie schrien es aus eigener Überzeugung. Sie wussten nicht, was sie taten. Sein Blut komme über unsere Kinder. Ohne die Tragweite zu kennen, sich bewusst zu sein, was sie ihren Kindern tun. Das ist ein sehr krasses Beispiel, aber wenn wir in den Alltag hineinschauen, fallen uns vielleicht noch andere Dinge auf, die wir unseren Kindern böse Dinge weitergeben. Vielleicht auch einfach, weil wir sagen, die Kinder, sie sollen noch machen, was sie wollen. Wir wollen unsere Ruhe haben und wird schon alles gut gehen. Welchen Wert hat dein Kind in deinen Augen? Und manche Geschwister, sie liegen mir so am Herzen, sind unzufrieden mit manchem, mit diesem und mit jenem. Und es ist auch nicht so, dass wir nicht alle noch zu lernen haben. Ein jeder Einzelne von uns hat zu lernen. Wir haben als Gemeinde viel zu lernen. Und wie gern würde ich mich in Arbeit stürzen, wenn ich dadurch irgendetwas bewirken könnte, aber es liegt nicht in meiner Macht. Wie ein jeder von uns ist angehalten, sein Bestes zu tun, dem Herrn von ganzem Herzen nachzufolgen und ihm zu dienen. Und wenn wir alle dieses Verlangen haben, dann wird Gott auch Gnade schenken und helfen. Aber wenn wir solche Gedanken haben, dann lasst uns doch nicht übereilt handeln. Dass wir sagen, wir wollen irgendwo anders hingehen, wir wollen nirgendwo mehr hingehen. Wir denken vielleicht, dass wir unseren Kindern etwas Gutes tun, aber das ist ein Irrtum. Wir tun ihnen nichts Gutes. Jetzt erscheint es vielleicht in unseren Augen gut zu sein, aber die Augen werden uns einmal aufgehen und dann wird es für manch einen zu spät sein. Manch einer liegt mir auf dem Herz, der gegangen ist. Es war die eigene Entscheidung. Es war die Entscheidung des Ehepartners und man hat die Kinder mitgenommen. Und man wird Rechenschaft einmal auch vor Gott ablegen müssen, aber auch für die eigenen Kinder. Und mir tut ein jeder Mann leid, eine jede Frau, die gegangen ist, in die Welt gegangen ist. Aber Geschwister, die Kinder, man hat sie mitgenommen. Sie wachsen in der Welt auf, ohne Gott. Sie kennen keine Kinderstunde. Sie kennen keinen Gottesdienst. Sie kennen keine Bibelstunde. Sie kennen keinen Gott dienen. Sie haben keine Vorbilder, die Gott dienen, nach denen sie sich auch anlehnen können. Ich habe das schon manches Mal erlebt, liebe Geschwister, dass Eltern erkannt haben, irgendwann mal, dass es ein Fehler war. Und sie kamen wieder, haben sich vielleicht auch bekehrt. Aber die Kinder, sie kamen nicht mehr. Sie sind in der Welt aufgewachsen. Ihnen gefällt es in der Welt. Sie brauchen keinen Gott. Sie wollen keinen Gott. Welchen Wert hat dein Kind in deinen Augen? Wie wertvoll ist dieses Geschenk, was Gott dir gegeben hat? Was gibst du deinem Kind weiter? Möge der Herr uns doch helfen bei der Kindererziehung. Möge er uns Weisheit schenken und Geduld. Möge er Gnade schenken. Möge er doch an unseren Kindern arbeiten, an den Seelen unserer Kinder. Möge er das Gelingen geben. Möge er den Samen hineinstreuen. Und wir wollen auch unser Teil dazu tun, was dazu gehört. Und wir wollen für sie beten, dass der Herr, dass sie ihn einmal finden möchten, dass sie ihm einmal dienen und dass sie doch einmal bei ihm sein möchten. Der Herr, er hat uns Kinder gegeben. Er hat uns Kinder gegeben, in denen eine Seele ist. Und wir als Eltern sind für diese Seele mitverantwortlich. Und der Herr möge uns doch helfen, dass wir auch dieser Verantwortung bewusst sind und dieser Verantwortung, die Gott uns gegeben hat, auch gerecht werden. Amen. Wir wollen aufstehen zum Gebet.